Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Joachim Scholl willkommen und auch heute wollen wir diese Stunde mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, verbringen, Ihre Ansichten und Meinungen hören und diskutieren. Und ja klar, möchten wir von Ihnen wissen, was Sie zu den neuen Maßnahmen und Perspektiven sagen, die die Regierung und die Länder gestern verkündet haben. Es sind definitiv Lockerungen der bisherigen Regeln. Ab nächster Woche werden kleinere Geschäfte wieder öffnen, die älteren Schüler der Prüfungsklassen dürfen in die Schulen, aber es heißt auch wieder warten für Gastronomen und viele weitere Betriebe mit Publikumsverkehr. Erst nach dem 4. Mai soll es hier Entscheidungen geben. Eventuell Gottesdienste sind auch weiterhin vertagt. Und alle Großveranstaltungen, damit auch sämtliche Kultur, ja, sind bis zum 31. August entschieden abgesagt. Und natürlich gilt weiterhin auch die Pflicht, Abstand zu halten. Wie finden Sie das? Sind diese Lockerungen angemessen? Uns interessiert Ihre Meinung. Rufen Sie uns an, wenn Sie mögen. 0800 2254 2254. Kostenfrei für Sie. Oder Sie schreiben eine Mail an corona@deutschlandfunkkultur.de. Begleitet werden wir durch die Stunde von Volker Findhammer, unser Kollege aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradios, der die Corona-Politik seit Tag 1 für uns verfolgt. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, Joachim Scholl.
Selten, Volker, hat die Nation gestern so gespannt darauf gewartet, was gestern von Kanzlerin Angela Merkel höchst selbst verkündet wurde. Waren das die Beschlüsse, mit denen auch Sie gerechnet hatten?
Naja, im Vorfeld hätte man schon damit rechnen können, dass es bei dem einen oder anderen Punkt tatsächlich schneller geht, als es jetzt beschlossen würde. Denken wir beispielsweise mal an die Schulen und auch an die Kitas. Da gab es ja vor dem gestrigen Treffen schon auch eine andere Diskussion und Überlegungen, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen schon ab der kommenden Woche eindeutig mit der Schule wieder zu beginnen. Aber all das wurde dann offenbar wieder zurückgenommen. Und auch da gilt jetzt, dass die Kultusminister der Länder am 29. oder bis zum 29. April nochmal konkrete Vorschläge machen sollen, wie es dann im Einzelnen weitergehen soll. Da gibt es jetzt so ein paar Ausnahmen für die Prüfungsklassen oder auch für Abiturienten, wo das Abitur ja schon teilweise begonnen hat, in Rheinland-Pfalz beispielsweise oder auch in Hessen. Also an diesem Punkt hätte ich schon damit gerechnet, dass es schneller geht. Aber auf der anderen Seite war klar, dass es nur schrittweise wird gehen können, ist bei den ganzen Entwicklungen der Infektionszahlen kaum anders zu erwarten gewesen. Denn ja noch immer ist die Infektionsrate eigentlich zu hoch, um jetzt alle Türen aufmachen zu können. Denn das ist ja die große Furcht, die alle tatsächlich haben. Wenn wir die Menschen wieder wirklich massenhaft vor die Türen lassen oder Großversammlungen stattfinden an irgendwelchen Orten und Stellen, dass dann die Infektionsrate wieder drastisch in die Höhe steigen.
Hat Sie bei den Maßnahmen eigentlich etwas überrascht?
Nein, im Moment nicht wirklich. Vor allen Dingen muss man sagen, vielleicht die Debatte um die Geschäfte. Da hätte ich gedacht, dass es da vielleicht noch eine andere Debatte geführt werden könnte. Denn da geht es jetzt weniger um die Quadratmeterzahlen. Da wurden jetzt 800 Quadratmeter festgelegt. Aber eigentlich geht es darum, werden in den Geschäften vor Ort Infektionsregeln eingehalten oder nicht und die Abstandsregeln eingehalten oder nicht. Ich glaube, das müsste eigentlich das zentrale Kriterium sein. Und das nach einer Quadratmeterzahl zu berechnen, ist ein bisschen widersinnig. Nicht, aber so ist das nun mal mit Kompromissen. Da wird dann irgendeine Formel gefunden, die dann erstmal für eine Weile gelten muss. Man kann jetzt nur hoffen, dass das beim nächsten Mal nochmal überdacht und dann auch entsprechend den Hygieneregeln verändert wird.
Nun gab es ja die Vorschläge der Wissenschaftler von der Leopoldina. Die haben gestern eigentlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Ich meine, Millionen Eltern mit kleinen Kindern haben wohl stark auf irgendein Signal für die Kitas gehofft, aber hier blieb die Regierung eisern.
Ja, aber das ist natürlich auch eine Problemzone, weil die Kinder, Kleinkinder zumindest, können ja wirklich keine Abstandsregeln einhalten. Ich sehe das auch bei uns zu Hause auf dem Hof. Die Kinder, die hocken zusammen, die kann man nicht ständig auseinanderziehen. Das ist natürlich ein Risiko, dass man in so einer Situation eingeht und dass da entsprechende Verhaltensregeln auferlegt werden, ist notwendig. Aber wir haben ja vorhin Annalena Baerbock in den Nachrichten schon gehört, die Grünen-Chefin. Ich glaube, es geht jetzt auch in der Situation darum, dass man zumindest versucht, die Notbetreuung für Kleinkinder so zu verbessern, dass die Eltern, die auch weiter arbeiten müssen und nicht nur in diesen sogenannten systemrelevanten Berufen unterwegs sind, dass die auch die Chance bekommen, ihren Tätigkeiten tatsächlich nachzugehen.
Hier im Deutschlandfunk Kultur, wo ich und unser politischer Korrespondent aus dem Hauptstadtstudio Volker Findhammer gespannt sind, wie Sie die Corona-Lockerungen einschätzen. Sind sie angemessen? Hätten Sie sich mehr erhofft? Sind Sie enttäuscht, ernüchtert oder finden Sie das gut, was die Regierung macht? 0800 2254 2254, diese für Sie kostenlose Rufnummer. Können Sie wählen, um Ihre Meinung zu sagen, oder Sie senden eine Mail an corona@deutschlandfunkkultur.de. Und als Erste erreicht uns Anne Grossmann aus Berlin. Guten Morgen.
Morgen.
Frau Grossmann, ja, wie haben Sie das gestern aufgenommen, diese Maßnahmen?
Wir haben gewartet und bin halt auch wegen der ganzen Maßnahmen sehr, sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite sehen wir das alle ein und wissen, welche Ausmaße und so weiter. Auf der anderen Seite erlebe ich auch in meinem Umfeld große Fragen. Wie ist das mit der Solidarität? Gibt es nicht vielleicht eher eine Spaltung nach dem Motto wir? Also wir haben eine Familie, wir sind seit 5 Wochen, müssen wir alles umstellen. Es leidet so ziemlich alles. Wir haben versucht, dann mit den Kindern viel Zeit zu verbringen und so weiter. Die Kinder spüren aber auch, dass da eine große Unsicherheit ist. So, wie tritt man dem entgegen? Und wir fragen uns halt auch die Maßnahmen, die Verhältnismäßigkeit. Ne? Ein kaputt gewirtschaftetes Gesundheitssystem muss jetzt aufgefangen werden durch Wegsperren von Leuten, die eigentlich nichts dafür können. Ne? So.
Aber Sie haben wahrscheinlich erst mal geseufzt, weil Sie hörten, ja, mit den Kitas wird jetzt erstmal keine, in dem Sinne Lockerung sein, sondern gut, die Notfallprogramme werden wahrscheinlich ein bisschen überarbeitet. Aber also für Sie ändert sich erstmal nichts die nächsten 14 Tage. Ne?
Ja, ich habe mich bei diesen Aussagen von der Leopoldina gefragt. Der erste Impuls war, wer ist da wirklich betroffen mit Kindergartenkindern? Wer von denen ist wirklich betroffen? Die Wissenschaftler, die da arbeiten, weil wenn ich wirklich betroffen bin, beschäftigt es mich auch. Ne? Und dann habe ich gehört, die Familienministerin hat eingegriffen, hat einen anderen Weg aufgezeigt. Und da habe ich gemerkt, ja, es gibt noch Leute, die auch ein bisschen vielleicht mehr an der Basis sind. Ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen, aber es gibt so viele Meinungen. Es gibt einen Arzt aus Hamburg, der sagt, Leute, warum diese Angst? Es ist eine Virusinfektion.
Ja, aber ich finde, Frau Grossmann, Sie beschreiben sehr gut die Widersprüche, in denen wir uns hier allen bewegen. Natürlich gibt es Situationen, wo wir das Gefühl haben, passt das jetzt eigentlich zu der ganzen Entwicklung? Aber ich habe das gestern Abend in einem Kommentar so beschrieben, das ist auch für die Politik ein Annäherungsprozess, ein Suchprozess. Das ist ja nicht so, dass die Wissenschaftler oder die Politik da wirklich ein klares Drehbuch hätten, tatsächlich. Sondern wir alle versuchen, mit dieser Situation zurechtzukommen und nach Möglichkeit die besten und vernünftigsten Entscheidungen zu treffen. Und dass die nicht widerspruchsfrei bleiben, glaube ich, damit müssen wir leider im Moment leben.
Ich mit. Ich habe auch nur riesengroße Angst vor dem Chaos, was danach kommt.
Frau Grossmann,
ich habe Mails geschickt an Ämter, die haben mir nicht mal geantwortet. Die schreiben schon von vornherein rein, Jugendamt, Kita, Gutscheinstelle, die ganz banalen Sachen. Wir antworten gar nicht auf Mails.
Was müsste denn für Sie im Moment am dringendsten gelöst werden?
Wie bitte?
Was müsste denn für Sie persönlich im Moment am dringendsten gelöst werden? Die Kinderbetreuung oder andere Fragen?
Kinderbetreuung und ich hatte so den Eindruck, die Arbeit wird eingestellt. So, da ist so eine Haltung, wir machen jetzt nichts mehr. Ja? Die Berliner Verwaltung ist schlecht aufgestellt, um es mal auszudrücken, der Jugendschutz kann nicht aufrechterhalten werden, jetzt kann er erst recht nicht mehr aufrechterhalten werden. Ich frage mich, was passiert, wenn es wieder, die können ihre Aktenberge gar nicht lesen. So, da schreibe ich, weil ich dringend einen Kita-Gutschein brauche, sonst ist der Kita-Platz weg. Also es sind so Kettenreaktionen. Und dann kriege ich als Antwort von der Kita-Gutscheinstelle, die ich selbst besucht habe, die Frau, die arbeitet alleine in einem Büro. Das ist ein Einzelbüro. Da kriege ich Mails. Wir lesen ihre Mails, sie werden nicht gelesen und bearbeitet. Wir haben unsere Arbeit eingestellt.
Frau Grossmann, Sie sprechen bestimmt vielen Menschen und vielen Eltern aus der Seele. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich muss unsere Hörer ein bisschen um Geduld bitten. Alle Leitungen sind voll. Frau Grossmann, Ihnen erstmal alles Gute. Ne?
Genau.
Und
in diesem Sinne.
Gut, in diesem Sinne. So, und jetzt haben wir Fritz aus Münster, Fritz von Kolson aus Münster am Apparat. Er ist 11 Jahre alt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie geht's dir, Fritz?
Gut, und Ihnen?
Ach ja. Doch, soweit. Ich habe da gestern auch vom Fernsehen gehockt und dachte, na Mensch, was werden denn jetzt vor allem auch die Kinder sagen? Wie geht's denn so mit der Schule und jetzt doch wieder noch erstmal noch zu Hause bleiben, ne?
Ja, also ich finde es ganz gut, dass die Abiturienten jetzt bald mal wieder so in den Alltag reinkommen, weil für die steht jetzt halt mehr oder weniger halt einfach mehr auf dem Spiel als für einen 5. oder 6. Klässler, der halt gerade erst an die weiterführende Schule gekommen hat und halt noch gar nicht so dabei ist. Richtig. Und ich glaube aber, dass das ganz gut war, jetzt mit, dass die Abiturienten bald wieder in die Schule können.
Dem will ich zustimmen. Mein Sohn steht nämlich vor der Frage. Der muss die Tage sein Abitur noch schreiben hier in Berlin. Und da war natürlich immer die ganze Woche über die Frage, fällt es jetzt aus, findet es jetzt statt? Und insofern sind wir alle froh, dass da jetzt wenigstens ein Stück weit Klarheit eingekehrt ist.
Aber Fritz, du scheinst ja die Lage klar zu checken. Also glaubst du denn jetzt, wenn du an deine Klasse denkst, irgendwie, wenn ihr jetzt sozusagen wieder in die Schule kommen könntet, dass deine Klassenkameraden und Kameradinnen sich dann so an der Abstandsregel halten oder dass sie sich nicht gleich wieder um den Arm fallen? Was meinst du?
Achso. Ja, also ich glaube, dass wir uns da eher weniger dran halten würden, weil es ist halt einfach bei uns so, jeder kennt sich einfach in- und auswendig und dann, wenn man sich halt sieht, redet man nicht über Corona, sondern über irgendwas, was man erlebt hat.
Klar. Wie geht's denn so zu Hause? Kommst du gut zurecht mit du und deine Eltern und Geschwister?
Ja, ich bin Einzelkind, aber ich komme auf jeden Fall ganz gut klar. Also ist natürlich ein bisschen langweilig, aber es gibt ja Netflix.
Machst du viel für die Schule auch, außer Netflix?
Und es gibt das Radio. Also.
Das finden wir ganz toll, Fritz, dass du angerufen hast. Hey, vielen Dank dafür. Ne? Alles Gute dir. Ne? Tschüss und deinen Eltern. So, und jetzt gehen wir zu Markus Neuhaus. Häuser, wenn ich ihn richtig ausspreche. Hallo, Herr Neuser.
Schönen guten Morgen.
Morgen.
Ich muss das Radio aufmachen. Moment. So, guten Morgen. Ich habe auch mit großem Interesse gerade eben die Beiträge gehört. Und ja, ich kann mich dem jungen Mann an dieser Stelle anschließen. Ich finde das großartig, wie weitsichtig ein Junger in diesem Alter ist, um zu sagen, hey, die stehen vorm Abschluss und wir sind noch gar nicht richtig drin. Also die Priorität von so einem Kind zu hören, mit Respekt, ganz klar. Aber der Grund meines Anrufes ist der. Ich komme aus Gelsenkirchen und habe festgestellt, dass es auch hier bei uns sehr, sehr unterschiedliche Regeln gibt, wie das Ordnungsamt, die Polizei, aber auch die Polizei intern mit bestimmten Verstößen umgeht. Sind Sie da bei mir?
Ja, sicher. Aber wir hören zu. Mhm.
Okay, gut. Und der Punkt ist für mich der, zu sagen, also ich habe das mal für mich so auf eine kleine Formel runtergebrochen. Da Corona ja nun gar keine Unterschiede macht und Corona ja trotz alledem so weit berechenbar ist, dass es offenbar diese Inkubationszeit von 10 Tagen gibt, wir aber nunmehr, glaube ich, in der 5. oder 6. Woche sind, genau kann ich es gerade halt nicht sagen, merke ich einfach, es werden wie immer in der Politik aus meiner Beobachtung jetzt raus, immer so kleine Schritte gemacht. Aber ich habe dann irgendwann mal einen Satz gehört, naja, ein bisschen schwanger gibt's ja auch nicht. Und da habe ich so gedacht, okay, wenn Corona 10 Tage braucht, von der Infektion bis zum Ausbruch, dann könnten doch 10 Tage komplette Ausgangssperre auf jeden Fall dazu führen, dass man weiß, das ist jetzt der Stand der Dinge. Die und die Leute sind betroffen, aber diese Leute können auch währenddessen halt keinen anderen mehr außer halt ihre Familienmitglieder anstecken.
Tja, absolute Ausgangssperre, das wurde, glaube ich, in Berlin weniger diskutiert, Volker Fintermer, oder?
Nein, überhaupt nicht. Und das ist auch ein Punkt, der uns ja beispielsweise von anderen Ländern, auch von Frankreich und Italien unterscheidet. Es ist allen klar, dass im Moment eigentlich zu wenig Testungen stattfinden, um ein genaues Bild zu haben. Und da hat die Bundesregierung und die Länderministerpräsidenten ja gestern beschlossen, dass da deutlich mehr passieren soll. Aber Sie haben ja auch von dieser einheitlich gesprochen, Herr Neuhäuser. Die ist aber auch zwischen den Bundesländern recht unterschiedlich. Wenn ich mir jetzt Bayern angucke, da sind beispielsweise heute gemeldet über 35.000 Infizierte. In Thüringen sind es nur 1.600. Das heißt, ich muss tatsächlich quer übers Land betrachtet nicht überall die gleiche Messlatte anlegen und darf den Ländern bis runter zu den regionalen Behörden tatsächlich eine gewisse Flexibilität zugestehen, solange man sich daran hält, dass alles dafür getan wird, die Infektion nicht zu verbreiten. Und insofern finde ich es eigentlich gut, dass wir nicht alles über einen Kamm scheren.
Da bin ich bei Ihnen. Ich möchte an dieser Stelle lediglich noch zu bedenken geben. Ich finde auch, man sollte nichts über einen Kamm scheren. Aber was ist die Alternative? Und was sind die Beweggründe der einzelnen Personen in ihren Positionen? Wer sieht sich nicht als systemrelevant, wenn er oder sie in irgendeinem Amt oder in irgendeiner Behörde sitzt? Ich glaube, so weit sind wir als Menschen noch nicht zu erkennen, zu sagen, wenn wir jetzt wirklich uns für eine Richtung entscheiden. Und diese Entscheidung würde heißen, ja, wir müssen jetzt echt mal alle die Zähne zusammenbeißen, aber dann kann zumindest in dieser Zeit keinerlei Neuinfektion passieren. Und diese Bestandsaufnahme, die dann möglich ist, hat meiner Meinung nach dann mehr Validität als immer diese Versuche, drei vor, zurück. Denn damit reißt man möglicherweise das ein, was man gerade mühevoll aufgebaut hat.
Da würde ich aber auch vielleicht ein Stückchen weitergehen. Ist es nicht sinnvoller, dass man tatsächlich verschiedene Sachen an verschiedenen Orten ausprobiert und dann sich am Ende für den besseren Weg jeweils entscheidet, anstatt mit einer Entscheidung quasi alle in eine Richtung zu lenken?
Meine Frage wäre dann, ich bin bei Ihnen, meine Frage wäre dann, haben Sie eine bessere Idee an dieser Stelle, als zu sagen, jeder ist für sich 10 Tage lang einmal etwas isolierter und wir sind momentan ja auch alle gefühlsmäßig isoliert, aber dann hat man einfach einen Status quo, der wirklich messbar ist und der eben nicht diese Millionen von Variablen hat, wenn es so viele kleine Ausnahmenregeln gibt.
Aber genau das wissen wir ja leider nicht. Derjenige, der 10 Tage zu Hause bleibt, geht am nächsten Tag raus und kann sich infizieren und schon war das alles perdu.
Herr Neuhäuser, haben Sie herzlichen Dank und weiter. Wartet auch Volker Findhammer, unser Korrespondent aus dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio, auf Ihre Fragen. Und da wollen wir jetzt nach Hamburg gehen zu Martin Wulfes. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie ist Ihre Meinung,
Herr Wulfes? Also mir geht es auch in erster Linie um die Versorgung der Kinder. Ich lebe in Hamburg und wir sollen Abstand halten weiterhin. Da geben wir uns große Mühe, das auch zu tun. Aber die Räume, in denen wir uns bewegen können, sind extrem eingeengt. Also die Spielplätze sind weiterhin dicht. Wir können weiterhin nicht ins Umland fahren, weil Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern den Tagestourismus weiterhin verbieten. Das heißt, es ist eigentlich eine Frage der Logik. Wir sollen uns verteilen, aber man gibt uns nicht den Raum, uns zu verteilen. Und das geht letztlich entweder auf Kosten der Kinder oder es stecken sich dann eben doch mehr Menschen an, was ja gerade nicht gewollt ist.
Das finde ich tatsächlich sehr bedauerlich, der Hinweis, den Sie geben, dass Länder wie Mecklenburg-Vorpommern und auch Schleswig-Holstein den Tagestourismus verbieten. Also es muss ja kein Tourismus sein, aber dass man mit seiner Familie mal einen kleinen Ausflug macht, auch in Gebiete, die möglicherweise nicht so gut besucht sind, weil sie keine touristischen Highlights sind. Ich glaube, das könnte in dieser Situation wirklich schon sehr entspannend wirken. Und da sind die Regeln in diesen beiden Ländern sehr rigoros. Was die touristischen Orte angeht, kann ich das verstehen, aber so kleine Tagesausflüge sollten tatsächlich möglich sein. Hier in Brandenburg geht das beispielsweise. Also die Berliner haben die Möglichkeit, mal rauszufahren und das schafft dann doch auch schon ein klein wenig Freiheit in dieser angespannten Situation.
Herr Wulfes, herzlichen Dank für einen Anruf. Nicht böse sein, wir machen es ein bisschen kürzer. Es sind so viele Menschen, die jetzt anrufen und ihre Meinung sagen wollen. Alles Gute für Sie nach Hamburg. Ja?
Danke.
Tschüss. Tschüss. Jetzt gehen wir zu Heike Hoffmann. Hallo, Frau Hoffmann.
Ja, hallo.
Von wo rufen Sie denn an?
Holstein.
Ja,
gerade das Bundesland, das gerade erwähnt wurde, ja.
Es rauscht so im Hintergrund. Sind Sie in der Bahn?
Ich bin beim Autofahren mit einer Freisprechanlage.
Oh, okay. Erzählen Sie.
Also, ich arbeite als Therapeutin in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Wir haben mehrere Wohngruppen. Und für die würde ich mir wünschen, dass es bald geöffnet wird. Die machen das im Moment total gut. Sie halten super durch. Sie werden voll beschäftigt von unserer Einrichtungsleistung, die Challenge macht für sie mit Videos drehen und also ganz toll. Die machen tolle Sachen. Aber rein privat würde ich mir wirklich wünschen, dass wir das ganz, ganz, ganz lange noch durchhalten, weil ich einfach Sorge habe, dass dieses blöde Corona nie aufhört und ich meine Familie, die weiter verstreut wohnt, einfach überhaupt nicht zu sehen kriege. Und da kommen mir jetzt schon wieder die Tränen.
Also Sie glauben auch, dass man sich, das werden wir uns alle müssen, ne? Auf eine wirklich lange, längere Zeit, in der wir mit dieser Pandemie leben müssen einfach.
Boah. Wenn ich mir vorstelle, meine Jüngste wohnt in London und ich kriege die das Jahr nicht zu sehen, dann kann ich die Tränen gar nicht mehr zurückhalten.
Oh, Frau Hoffmann, jetzt nicht weinen. Wissen Sie, alles Gute für Sie. Schön, dass Sie angerufen haben. Fahren Sie jetzt schön vorsichtig weiter da, wo Sie hinwollen. Ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und in Augsburg ist Lilo Laschtowitz am Telefon. Guten Morgen.
Ja. Guten Morgen. Sie haben meinen Namen gut verstanden, wiedergegeben. Schönen Gruß in die Runde. Ich habe auch die Vorredner gehört. Ich würde selber auch eine strengere Regel favorisieren, um das, den Verlauf des Ganzen abzukürzen. Und ich finde es gut, wie das Herr Kurz in Österreich macht. Ich finde es auch gut, eine generelle Maskenpflicht für öffentliche geschlossene Räume, Busse, öffentliche Verkehrsmittel und Geschäfte. Und dann hätte ich einen Vorschlag, wie sich die Geschäfte vielleicht selber oder wie die Geschäfte selber initiativ werden können. Und wer gewisse oder bestimmte strenge Regeln beachtet, könnte ja eher geöffnet haben. Zum Beispiel, dass die Geschäfte selber Masken besorgen für jeden Kunden, die ausgehändigt werden am Eingang, Desinfektionsmittel. Und ein Sicherheitsdienst, der kontrolliert, dass nicht zu viele reingehen. Und wenn diese Bedingungen erfüllt sind, könnten dann doch die Geschäfte auch eher öffnen.
Frau Laschkowitz, das ist ja das Beispiel, was quasi in Österreich umgesetzt wurde. Da mussten ja die Geschäfte dafür sorgen, dass genügend Masken ausgeteilt werden. Aber wir haben seit Wochen hier die Diskussion, dass es eben von diesen berühmten Community-Masken, also die, die wir alle aufsetzen können, die nicht eben diese medizinischen Sondermasken sind, dass es davon eigentlich bislang zu wenig gab. Und da muss tatsächlich erstmal mehr passieren. Und diese Diskussion der Benutzung der Masken im öffentlichen Raum oder in den Nahverkehrsmitteln und in den Geschäften, die gibt es ja aber bislang auch immer nur als Empfehlung, weil die Versorgungslage immer noch so ist, dass tatsächlich nicht jeder eine hat im Moment.
Ja, aber wenn jetzt Geschäfte selber sich organisieren und das bereitstellen können, vielleicht indem sie Kontakte haben zu Nähereien und zu Produktionsfirmen und sagen, wir können die Bedingungen leisten, dann soll man es dann doch davon abhängig machen, ob ein Geschäft geöffnet wird. Und wer also fantasievoll ist und die Nase vorn hat und die Bedingungen erfüllen kann, dürfte doch dann öffnen.
Aber man kann sich dann vorstellen, Frau Laschowitz, dass dann ein Run auf Masken losgeht und der eine Einzelhändler ergattert dann 50 Stück und der andere nicht. Wirkt ein bisschen unfair. Also ich glaube schon, dass Volker Fintamer da den triftigen Punkt erreicht. In dem Moment, wo man sozusagen diese Versorgung nicht sicherstellen kann, wird dann irgendwie ein Wildwuchs draus und vielleicht kommt
aber
es ja noch dahin.
Aber Joachim Scholl, ich wäre trotzdem bei Frau Laschkowitz, weil es geht tatsächlich darum, dass wir in die Zukunft denken. Und da sind solche Wege tatsächlich wahrscheinlich notwendig und sinnvoll.
Österreich hat es ja auch geschafft. Ja.
Ich meine, das ist natürlich wirklich noch eine Perspektive.
Volker
Fintamer, glauben Sie nämlich, dass das also doch die Maskenpflicht irgendwann bei uns kommt?
Zumindest als freiwillige Lösung und Leistung wird sie kommen. Es war ja auch in der Debatte gestern schon drin, dass das für den öffentlichen Bereich empfohlen wird. Und sobald die Versorgungslage ausreichend ist, wird das geschehen. Österreich ist verglichen mit Deutschland dann doch noch ein kleines Land. Da lässt sich das leichter organisieren. Und wir sehen ja, welche Probleme allein der Gesundheitsminister hatte, ausreichende Masken für das Gesundheitssystem zu besorgen, die in der Situation dann doch natürlich noch mal viel, viel wichtiger sind.
Frau Laschowitz, alles Gute für Sie nach Augsburg. Und wir gehen nach Schwerin zu Jürgen Schmidt-Pohl, der schon lange wartet. Jetzt sind Sie dran. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag. Also mir geht es um folgenden Aspekt, den ich bisher in keiner einzigen Diskussion erwähnt gehört habe. Und zwar die Liebe in Zeiten der Pandemie. Ja? Und zwar sage ich einfach mal, ich wohne in Mecklenburg-Vorpommern, ich darf die Landesgrenzen nicht überschreiten, aber meine Liebste wohnt vielleicht in Niedersachsen. So, also ich kann sie gar nicht mehr besuchen. Ich habe also ein ungeheures Defizit, das nicht durch Verkaufsflächen zu bedienen ist. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, den ich sagen möchte, ist der: Regierungen stürzen Völker in Kriege. Die Bevölkerung hat dann diese Kriege auszuleben, hat darin zu sterben. Und der Bundestag hat vor einigen Wochen beschlossen, dass jeder Bürger das Recht auf Sterben hat. So bitte sehr, warum darf ich nicht in Cafés gehen? Warum kann ich nicht selbst bestimmen, ob ich mir diese Pandemie oder dieses Virus einfange oder nicht?
Auch Herr Schmidt-Pohl,
es geht dabei nicht nur um Sie, es geht dabei um die anderen, die Sie möglicherweise an...
von freien Bürgern.
Ja, aber Herr Schmidt-Pohl, da sind Sie jetzt aber ein bisschen arg sozialdarwinistisch. Wissen Sie, da sagen Sie, okay, ich entscheide mich, ob ich jemand anstecke oder ob ich angesteckt werde, diese Freiheit. Ja. Wenn Sie ein Politiker wären, Herr Schmidt-Pohl, und dann entscheiden müssten und Leute würden kommen und sagen, ja, was denn, hey, soll ich jetzt sterben vielleicht, bloß weil es der Zufall will und weil es die Freiheit eines Bürgers ist, Herr Schmidt-Pohl, da würden Sie sagen, da würden Sie auch noch umdenken. Und nochmal mit Ihrer
2018 nicht gestorben.
Ja, aber bleiben wir doch mal kurz bei Ihrem ersten Problem, Herr Schmidt-Pohl, weil Sie sagen, Sie können Ihre Liebste nicht besuchen. Ich glaube, das ist doch eigentlich Volker Finthaber immer noch erlaubt. Also wenn ich verheiratet bin und meine Frau wohnt in der...
Nein, nicht
in
verheiratet. Liebste heißt doch nicht Ehefrau.
Okay. Aber genau. Dass man sozusagen nächste Verwandte oder Liebespartner besuchen kann, das ist
Nein,
doch,
kann man eben nicht.
Nein, kann man formal tatsächlich nicht. Und da sind die Grenzen auch wirklich hart. Wir kennen ja die Geschichten beispielsweise von der deutsch-schweizerischen Grenze, wo die sich erst am Grenzzaun getroffen haben und dann wurden auch extra Abstandszäune noch eingeführt. Also da sind die Regeln tatsächlich hart. Da würde ich mir schlicht sagen, so weit hat im Moment noch niemand gedacht.
Also die würde ich austricksen. Da würde ich sagen, ich habe Arbeit, ich muss da irgendwo hin, ich habe einen Termin und dann würde ich meine Liebste in die Arme schließen. Herr Schmidt-Pohl, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so Anarchie aufrufe. Machen Sie es trotzdem gut. Ne? Alles klar?
Okay,
tschüss, gut. Machen Sie es gut. So, in Hamburg ist Frank Fingerhut in der Leitung. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Ihre Meinung?
Es geht um Folgendes. Ich habe mich gewundert und bin auch enttäuscht darüber, dass die Kirchen weiterhin geschlossen bleiben müssen. Gerade in dieser Zeit, wo viele Menschen sich das wünschen würden, dass sie weiterhin offen sind. Und es gibt einen ganz praktischen Aspekt dabei, den ich nicht verstehe. Das durchschnittliche Raumvolumen eines Kirchraums ist bedeutend größer und besser für eine größere Gemeinde, als jeder Supermarkt es bieten kann. Wir drängeln uns in den Supermärkten manchmal nicht mit, selbst mit dem nötigen Abstand. Und die Möglichkeit der Infektion dürfte dort wesentlich größer sein als in einer Kirche. Und die Kirchen leiden ja ohnehin zu normalen Zeiten nicht gerade unter Massenandrang. Es sei denn, es ist Ostern oder Weihnachten. Und was mich auch wundert, ist, dass die Kirche dann gegen nicht ihre Stimme erhebt.
Ja, das finde ich ziemlich interessant.
Interessanter
Punkt,
ne? Herr
Henrissen, Herr Fingerhut, und da hat dann gestern Abend auf der Pressekonferenz die Kollegin vom evangelischen Pressedienst, die Kanzlerin extra mal noch genau danach gefragt, mit der gleichen Argumentation, dass man das eben nicht mit Geschäften vergleichen kann. Auch da würde ich sagen, da ist man noch nicht so weit. Und die Antwort der Kanzlerin war, dass man jetzt in der kommenden Woche mit den Vertretern der Kirchen reden will, um auch da möglicherweise Szenarien zu entwickeln, wie das stattfinden kann. Aber auch das ist ein schleichender Prozess, zu dem es Moment jedenfalls noch keine klaren Antworten gibt.
Herr Fingerhut, herzlichen Dank für einen Anruf und diesen doch auch wirklich auch wichtigen Punkt. Deutschlandfunk Kultur 0800 2254 2254, das ist die Rufnummer, die Sie immer noch wählen können, um uns zu erreichen und mit uns zu diskutieren über die Lockerungsmaßnahmen, die Regierung gestern beschlossen hat. Eine E-Mail hat uns erreicht aus Dresden von Katrin Quosdorf und sie schreibt, dass es ja ursprünglich die Maßnahmen deshalb notwendig gewesen seien, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und in einer kürzlich veröffentlichten Statistik wurde dargestellt, dass über 80% der Krankenhäuser in Deutschland sehr viele freie Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit haben und dieses Ziel sei angepeilt, aber das scheint bei der Lockerung der Maßnahmen überhaupt keine Rolle gespielt zu haben, fragt sich Frau Quosdorf. Volker Findlermeier, ist das so?
Nein, das hat tatsächlich eine große Rolle gespielt, weil das bleibt ja immer noch die Maßgabe schlechthin bei all den Lockerungsübungen, die wir im Moment vollziehen, dass die Zahl der Intensivbetten ausreichend vorhanden ist. Im Moment gibt es wohl 10.000 freie Intensivbetten in Deutschland. Die Kapazitäten werden auf der anderen Seite gleichzeitig noch erhöht. Und bei allen Szenarien, die man denkt, auch was die Öffnung angeht, geht es darum, dass immer genügend freie Betten zur Verfügung stehen, um ein weiteres oder mögliches weiteres Anschwellen auch auffangen zu können. Und das bleibt tatsächlich eine der wichtigsten Kriterien für alle Entscheidungen, die in der Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin getroffen werden.
Ausgeharrt am Telefon hat Thorsten Krause aus Berlin. Jetzt ist Ihre Meinung gefragt, Herr Krause. Hallo.
Ja, hallo in die Runde. Ich würde nur gerade eben dem Herrn Findhammer widersprechen wollen, weil ich der Auffassung bin, dass es nicht die Kapazitäten auf den Intensivstationen sind, sondern vielleicht diese Reproduktionszahl ist, die tatsächlich vielleicht das politische Handeln stärker bestimmen sollte.
Naja, beides gehört ja automatisch zusammen, Herr Krause. Also ja. Mit einer hohen Reproduktionszahl habe ich automatisch auch mehr Patienten, die in den Krankenhäusern eintreffen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und insofern, natürlich, beide Kriterien sind da wichtig. Ja.
Gut, das sind jetzt nochmal andere, können wir wahrscheinlich auch trefflich drüber streiten. Was ich aber vielleicht auch nochmal anmerken möchte, auch zu den Vorrednern, die sich hier auch schon zu Wort gemeldet haben, das betrifft mich auch am Rande, nämlich die Bewegungsfreiheit. Aber mir scheint in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, dass es, wie Sie das, Herr Findt, haben wir auch, glaube ich, am Anfang schon deutlich ausgesprochen haben, dass die Landesregierungen da, glaube ich, noch sehr viel stärker in die Eigenverantwortung eintreten sollten und festlegen sollten, was für die Bundesländer, vielleicht sogar auch für einzelne Regionen an Regelungen zu treffen ist, um die Krise nach Möglichkeit einzudämmen.
Herr Krause, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Und in Hamburg ist Anne Engel in der Leitung. Ich grüße Sie, Frau Engel.
Ja, hallo. Ja, ich wohne hier in Hamburg und ich stelle fest, dass in meiner Umgebung, ich finde die Menschen wahnsinnig vorsichtig und verantwortungsbewusst umgehen mit den Regeln, die sehr sinnvoll sind. Mein Problem ist folgendes. Ich höre ganz viel davon, dass immer mehr zentral von der Bundesregierung entschieden werden soll und für alle gleich. Wir haben ein Grundgesetz, das meines Erachtens unglaublich weise von den Grundgesetzvätern eingerichtet wurde, aus Vorsicht gegenüber den unglaublichen Gefahren, die ein zentralistischer Staat mit sich führen kann. Diese Gefahr wächst im Moment aus meiner Sicht aufgrund der Digitalisierung ins Unermessliche. Ich denke nur an diese sogenannte Gesundheitskarte. Das heißt also, die Möglichkeiten, uns zu gängeln, die wachsen so stark, dass der sogenannte Unrechtsstaat, den ich auch als Unrecht empfinde, DDR damals, das ist ein Scherz gegen das, was wir heute als Möglichkeit haben durch die Digitalisierung.
Aber Frau Engel, da würde ich gerne frühzeitig eine Entwarnung geben.
Aber meine ist, dass wir viel mehr auf zum Beispiel Schulleiter, Leiter von Krankenhäusern, Leiter von Shops, großen oder kleinen Institutionen, dass vielmehr die Vernunft, das Verantwortungsbewusstsein von diesen Trägern unserer Demokratie, dass vielmehr darauf geachtet werden müsste. Sprich, wir sollten nicht immer nach einem starken Mann rufen, der uns allen vorschreibt, was zu tun ist, sondern die Eigenverantwortung wirklich sehr stützen in dieser Situation.
Das finde ich richtig, Frau Engel. Und tatsächlich ist es, das ist gestern Abend beispielsweise in dieser Runde, da hat niemand nach der Einheitspartei gerufen, um ihr Bild von vorhin nochmal aufzugreifen, sondern es war ganz klar, dass das eine Bewährungsprobe des Föderalismus ist und dass gerade unterschiedliche Entscheidungsstrukturen und unterschiedliche Entscheidungen in den Ländern jetzt eine ganz wichtige Rolle spielen. Und insofern ist dieser Trend zumindest bei den gestrigen Diskussionen nicht zu erkennen gewesen.
Okay, das sehe ich anders. Das sehe ich, also ich höre sehr viel, es muss einheitlich oder wir wollen alle eine einheitliche Vorschrift haben.
Das ist das, ja, wenn wir jetzt beispielsweise mal an eine App oder sowas denken, dann wäre es tatsächlich sinnvoll, dass es eine einheitliche App fürs ganze Land gibt, aber das heißt ja nicht, dass die Entscheidungen, die dann dahinter liegen, dass die auch in jedem Bundesland gleichermaßen gefällt werden müssen. Also da kann man ja durchaus unterschiedliche Verhaltensweisen noch an den Tag legen.
Frau Engel. Alles Gute.
Ja.
Ne? Machen Sie gut. Tschüss. So, und Liane Hoffmann hat uns angerufen. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, guten Morgen.
Morgen.
Schönes Thema. Ich komme aus der Leipziger Ecke und ich.
Aus welcher Ecke? Ich habe nicht verstanden.
Aus der Leipziger.
Aha.
Also mit strengen Regeln in Sachsen.
Ja, ich kann damit leben. Ich wohne auf dem Land, habe Garten, also alles schön. Was mir aber mehr Herzdrücken bereitet, ist, mein Sohn ist jetzt im dritten Lehrjahr, ist Krankenpfleger, also wird Krankenpfleger, sagen wir mal so. Und ich finde, die Politik es wurde viel Druck gemacht, dass alles geöffnet wurde, aber sagen wir mal, so die wichtigen Sachen sind massiv vernachlässigt worden.
Zum Beispiel?
Dass im Prinzip die Pflege wirklich dumm dasteht. Dass die Ausrüstung fehlt in den Krankenhäusern, dass die jetzt neuerdings 12 Stunden arbeiten dürfen, dass, wie gesagt, Pflegekräfte fehlen. Das ist also, wo ich so sage, wenn ich Italien sehe, was da abgegangen ist, wie viele Pfleger und Ärzte ums Leben gekommen sind, beziehungsweise in Großbritannien sieht man das auch. Und wie sieht es hier aus?
Da kann ich Ihnen tatsächlich an der Stelle nur recht geben. Das ist eine Diskussion, die haben wir vor Corona schon geführt, dass es eben viel zu wenig Pflegekräfte gibt. Das sollte ja was verbessert werden. Jetzt setzt sich Corona obendrauf. Und natürlich ist die Situation gerade im Pflegebereich alles andere als entspannt. Und da muss dringend etwas passieren. Aber ich vermute mal, das wird nicht schnell passieren können, weil es sollten ja beispielsweise viele Pflegekräfte aus dem Ausland kommen. Die können jetzt im Moment nicht kommen. Und insofern wird es da keine schnelle Entspannung geben. Und die Kollegen und auch Ihr Sohn, der da arbeitet, das wird weiter anstrengend bleiben.
Ja, aber wie gesagt, mit Klatschen wird da nichts wertgeschätzt. Also das ist ein Beruf, der wirklich sehr, sehr hart ist und der wirklich relevant ist. Und sagen wir mal, im Gesundheitssystem das Ganze marktbestimmen zu lassen. Also wie gesagt, der Herr Spahn hat seine Hausaufgaben nicht gemacht.
Ja, da kann ich nur hoffen, dass wir dann nach dieser Diskussion, nach der Corona-Krise tatsächlich entsprechende politische Beschlüsse fassen, dass diese Bereiche deutlich aufgewertet und besser bezahlt werden.
Frau Hoffmann, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Noch so viele Leitungen, noch mehr Menschen sind in unseren Leitungen und wir wollen jetzt noch Susanne Courtois auf jeden Fall die Gelegenheit geben, ihre Meinung zu sagen aus Freiburg im Breisgau. Ruft sie an. Guten Morgen, Frau Courtois.
Guten Morgen. Ja, ich wollte eigentlich nur ganz kurz was sagen, und zwar zum Thema Mundschutz, dass da jetzt die Empfehlung ist, für die allgemeine Bevölkerung in bestimmten Situationen den zu tragen. Und was ich so ein bisschen vermisse, also habe ich bislang zumindest noch nicht entdeckt, ist eine Empfehlung beziehungsweise eine genaue Vorgabe, wie man mit diesen Mundschutzausrüstungen umzugehen hat. Also ich sag mal, für ein medizinisches Personal, die wissen, wie das geht, das gehört zur Ausbildung mit dazu, aber die allgemeine Bevölkerung ist da natürlich jetzt nicht so mit konfrontiert, und ich sehe immer wieder Menschen, die Mundschutz tragen und den runtergezogen haben. Ne? Der hängt dann irgendwo unterm Kinn. Und ich denke dann, ja gut, das werden die mit den Fingern gemacht haben, dass sie den runtergezogen haben, und in dem Moment klebt ja das infektiöse Material an den Fingern. Und also das ist nur ein Punkt, der mir zu diesem Thema einfällt. Und ich bin eben, wie gesagt, sehr damit beschäftigt, ob da noch irgendwelche Informationen für die allgemeine Bevölkerung kommen. Weil das wäre ja was, wo man möglicherweise tatsächlich eine Ausbreitung des Virus noch befördern würde.
Ja, das ist ja auch eine Diskussion, die hatten wir jetzt wirklich über Wochen geführt. Am Anfang hieß es, der Mundschutz in der Öffentlichkeit bringt gar nichts. Jetzt spielt er natürlich allmählich eine größere Rolle, zumindest wenn man sich im Nahverkehr oder in Geschäften bewegen soll. Und selbst die Kanzlerin hatte gestern Abend in der Pressekonferenz Empfehlungen gegeben, bei 60 Grad zu waschen, zu bügeln und wirklich für gute Hygienemaßnahmen zu sorgen. Also ich vermute mal, da wird es noch eine größere öffentliche Diskussion geben, wie man die Dinger tatsächlich richtig benutzt.
Frau Courtois, herzlichen Dank für Ihren Anruf, und Zeit ist noch für Mario Montenero. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag. Ich versuche gerade mal schnell anzuhalten.
Sind auch im Auto unterwegs. Schön vorsichtig sein.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Deswegen stehe ich jetzt. Okay, ich möchte nur dazu sagen, es freut mich, dass wir endlich ein bisschen Abstand zueinander haben. Dieses viele Händegeschüttel, das stört mich eigentlich, soweit ich mich hier erinnern kann. Ich mochte das noch nie und freue mich, dass das jetzt endlich abgeschafft wurde. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Und ja, also ich sag mal so, wir haben jetzt ein Virus, aber das ist nur einer. Wir haben ganz viele Viren. Und wenn wir uns nicht anstecken wollen, egal mit welcher Grippewelle, dann müssen wir lernen, Abstand zu halten. Und deswegen finde ich, könnten wir auch viel mehr öffnen. Wichtig ist Abstand. Abstand und Hygiene.
Das ist eine klare.
Da, wo es nicht geht, das tut mir wirklich leid. In Schulen oder im Fußballstadion. Aber da müssen wir etwas erfinden. Wir müssen umdenken, ja, denke ich.
Ja, aber Herr Montenegro, Sie wollen auch mal einen Kumpel in den Arm nehmen und sagen, hey Alter, wie schön dich zu sehen, mit dem Händeschütteln. Gut, ist eine Geschmackssache. Es ist doch schon bitter, wenn man irgendwie gar niemanden mehr anfassen darf. Aber Sie haben eine klare Haltung. Ich danke Ihnen, Herr Montenegro. Und ein ganz kurzes Schlusswort wünschen wir uns jetzt noch von Markus Kaufmann aus Gießen. Hallo, Herr Kaufmann.
Schönen guten Morgen.
Grüße Sie.
Ich habe nur die Meinung, dass man gar nicht die Frage stellen sollte, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil ich denke, dass die Regierung mit ihren Experten schon sich ziemlich bemüht für einen richtigen Ausgleich sozusagen der für die Gesellschaft einerseits und der Krankheit und der Verbreitung andererseits. Deswegen, ich glaube, man im Angesicht der vielen Menschen, die gestorben sind, sollte man da ein bisschen die Kritik vielleicht unten halten.
Ja, Herr Kaufmann, aber nur auf die Regierung zu schauen, ist mir da zu wenig. Es kommt ja in der Situation tatsächlich auf uns alle an. Also, dass wir das auch nachvollziehen und als vernünftig anerkennen und auch, soweit es geht, mitmachen.
Die Frage war doch, was wir jetzt, die Meinung zu der gestrigen Aussage von der Frau Merkel, dachte ich.
Herr Kaufmann, entschuldigen Sie, wir sind gleich zu Ende mit unserer Stunde. Ich danke Ihnen sehr für diesen doch optimistisch und klaren Blick auf die Lage. Alles Gute nach Gießen.
Dankeschön.
Besten Dank an alle, die angerufen haben. Besten Dank, Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Morgen sind wir wieder eine ganze Stunde lang für Sie da. Aber Sie können uns auch untertags weiter Fragen rund um Corona stellen. Unser Anrufbeantworter, der bleibt an. Und auch Ihre Mails an corona@deutschlandfunkkultur.de. Die geben wir an Experten und Expertinnen weiter. Und die Antworten dann laufen tagsüber im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. Und im Internet. Unter deutschlandfunkkultur.de